Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch Podcast, einem Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds. Ganz witzig ist es, Fabian, mal bei Google die KI-Antwort loslegen zu lassen, was da so über uns erscheint. Ist auf jeden Fall ganz spannend, wie so diese künstliche Intelligenz das alles zusammenfasst und teilweise auch alleine in diesem zusammengefassten Text so ein paar Unwahrheiten, würde ich mal sagen, kommuniziert.
Habe ich noch nicht versucht. Herzlich willkommen auch von mir. Willkommen zurück hier bei Blutrausch. Heute nochmal in der Radio-Siegen-Fassung. Ja, Daniel, was sagt denn die KI über uns? Wie gesagt, ich habe es noch nicht versucht.
Naja, also komisch ist, dass jetzt was anderes steht als beim letzten Mal, als ich geschaut habe, also gestern. Jetzt steht hier aber zum Beispiel Ort. Der Podcast ist in Siegen-Weidenau, wo Daniel und Fabian leben.
Also ja, wir haben mal in Siegen-Weidenau gelebt, das ist durchaus richtig, da ist die KI ein bisschen spät dran, aber wir haben da mal so ein altes Industriegebäude bewohnt, tatsächlich.
Ganz genau, also spannend, wie sich das so zusammenfügt mit den Informationen im Netz.
Ich musste neulich noch an eine der skurrilen Geschichten aus dieser Zeit, aus genau dieser WG-Zeit denken. Das war ja nicht so das allerseriöseste Haus, in dem wir da gewohnt haben. Und ich weiß nicht, ob du dich an eine Begebenheit erinnern kannst, wo... Ja, ich sag mal, unseriöse Menschen auf der Suche nach unserem Nachbarn waren und dann an unsere Tür geklopft haben, geklopft in Anführungsstrichen.
Da weiß ich so spontan gar nicht, welchen Abend du genau meinst.
Ich weiß auch gar nicht, ob du da warst. Ich erinnere mich nur, also es war so einer der letzten Abende, bevor wir ausgezogen sind. Das war für mich so der Abend, wo ich die Entscheidung getroffen habe, ich werde diese Wohnung nicht mehr lange bewohnen. Und dann haben wir uns ja zusammengesetzt und sind irgendwann ausgezogen. Mein Zimmer war ja direkt neben der Wohnungstür und dann war irgendwie so rumpeln an der Tür, also es klang, als ob sich jemand an unserer Tür zu schaffen macht und die irgendwie so öffnen will. Und ich bin aus dem Bett gesprungen und hatte so Feinripp-Unterhemd an und hab mir so einen Knüppel gepackt, der so neben meiner Tür stand und bin so raus und hab die Tür so aufgerissen und dann standen da so drei Leute vor mir, sehr aggressiv, die wie gesagt gegen die Tür getreten haben und ich sag so, was wollt ihr? Und die dann nur so total aggressiv, wir wollen Robin. Und ich so, der wohnt nebenan. Die so, oh, Entschuldigung. Und sind dann irgendwie so. Und ich dachte, oh Gott, was für ein Irrenhaus, hier müssen wir ausziehen. Ne? Das ist,
Ist ja nochmal gut gegangen. Aber ja, das ist definitiv kein guter Ort gewesen. Also, die nächste WG war deutlich besser.
Die nächste WG war deutlich besser, ja. Aber ja, von dieser kleinen, witzigen Anekdote aus unserer WG-Zeit, die so ein bisschen was mit wahrscheinlich True Crime zu tun hat. Wir wissen ja nicht, wie es weiterging. Zu richtigem True Crime aus unserem Heimatgebiet und ja, tatsächlich sind wir da heute auch nochmal in unserem Heimatgebiet, also genauer gesagt hat das Ganze seinen Ursprung in Dreistiefenbach, also quasi fast ganz nah am Stadtgebiet dran.
Du hast mir schon ein Bild geschickt und ich habe eine grobe Idee, worum es gehen könnte.
Ja, magst du, Daniel, mir vielleicht mal so aus deinen Worten den Begriff Ehre definieren?
Also, Ehre ist etwas, was man von Natur aus hat, was etwas mit Selbstwert zu tun hat, was auch etwas mit einer gewissen Haltung zu tun hat, mit positiven Werten, die man lebt und die sich teilweise natürlich auch in Normen ausdrücken. Ehre ist etwas, was leider, was so das reine Wording betrifft, extrem inflationär missbraucht wird, was mich persönlich extrem stört.
Finde ich auch super nervig.
Ich finde das zum Kotzen, ehrlich gesagt. Wie oft ich das höre und weiß ich nicht, das verliert leider an Wert. Und wir haben, also wie ich ja finde, ich habe für mich definiert, dass es was mit Werten zu tun hat. Aber wenn man mal von dem bloßen Wert des Wortes ausgeht, dann muss ich leider sagen, dass es halt so ein bisschen am Wert verliert, eben durch diesen häufigen Gebrauch des Wortes. Ich finde, Ehre ist etwas, was man sich auch ein Stück weit verdienen muss und was immer auch etwas mit Toleranz und einem Miteinander zu tun hat.
Ja, so etwa definiert Wikipedia das auch. Wikipedia sieht den Begriff Ehre als einen verdienten Achtungsanspruch, also den man sich irgendwie verdient hat, der aber auch Personen als Mitglied eines Kollektivs oder Standes zuerkannt werden kann, also dass du quasi einen besonders ehrwürdigen Stand angehörst. Der Adel wäre so ein gutes Beispiel dafür. Ja. Ich habe gemerkt, als ich dich darum gebeten habe, diesen Begriff zu definieren, es ist gar nicht so einfach. Das ist ein Begriff, den kennt man, der geht einem leicht über die Lippen. Jeder weiß irgendwie, was gemeint ist. Aber es ist doch irgendwie ein relativ diffuser Begriff und es ist tatsächlich auch einer, der wahrscheinlich von Person zu Person immer noch so ein bisschen anders und individuell besetzt ist.
Ja, ganz bestimmt.
Du wirst natürlich auch ahnen, worauf das Ganze hinausläuft, dass wir heute von einem Themenkomplex sprechen, der sich eben in die Richtung Ehrenmord einkategorisieren lässt, dass dann also ein aus einer Verletzung dieses Ehrgefühl hervorgehendes, dieses diffusen Ehrgefühl hervorgehendes, einer vermeintlichen Verletzung oder einer tatsächlich erfolgten, eine schlimme Gewalttat passiert. Das ist natürlich immer, finde ich, ein bisschen fragwürdig, diese Einstufung, denn wir haben beispielsweise von einem Zahnarzt gehört, der seine Ex-Frau erschossen hat. Das war unsere erste Zuhörerfolge, die hat damals Ronja gemacht, Folge 20 unseres regulären Podcastes.
Ich erinnere mich, das war Folge 20? Ja. Abgefahren, okay, es kommt mir eher vor wie Folge 80 oder so.
Ja, aus meiner Sicht auch ein glasklarer Ehrenmord, denn da hat sich auch ein Mensch in seiner Ehre verletzt gefühlt und deswegen, er konnte nicht zugestehen, dass seine Ex-Frau ihn verlässt und musste sie töten und den neuen Liebhaber eben auch. Wird natürlich nicht als solches gelabelt, weil der Täter eben deutscher Staatsbürger war. Wir sprechen von diesem Begriff immer dann gerne, wenn Menschen einen bestimmten Migrationshintergrund haben oder einen bestimmten Sozialisierungshintergrund, vornehmlich aus dem arabisch-muslimischen Raum stammend.
Mhm.
Aber deswegen benutzen wir diesen Begriff auch heute, denn diese Tat erfüllt all diese Ansprüche tatsächlich. Ich will kurz aus einer Studie zu Ehrenmorden in Deutschland durch das BKA zitieren. Zwischen 1996 und 2005 wurden 78 Fälle mit 109 Opfern und 122 Tätern erfasst. Also das ist so ein Zeitraum, wo man das zum ersten Mal so richtig, dieses Phänomen so richtig erfasst hat.
Ja.
Das ist schon ordentlich. Man geht mittlerweile davon aus, dass wir so 7 bis 10 Fälle in Deutschland pro Jahr haben, die diesem Themenkomplex irgendwie unterordnbar sind, also Ehrenmord. Und da geht es eben oft um Unterwerfung weiblicher Selbstbestimmtheit. Also das ist so das zentrale Oberthema. Da wird dann eine illegitime Partnerschaft ist dann irgendwie der Grund oder ein zu westlicher Lebensstil. Tatsächlich gibt es einzelne Fälle, absolut pervers, wo sogar die Vergewaltigung einer Frau als Schande für die Familie angesehen werden kann, die dann durch einen Ehrenmord korrigiert werden muss. Aber in der Regel geht es eigentlich darum, dass männliche Machtstrukturen in Frage gestellt und gefährdet werden und dann da eben meistens durch männliche Verwandte, Cousins, Brüder, Väter, die in Anführungsstrichen Ordnung wiederhergestellt wird. Also das ist so das gängige Ding.
Ja, kennt man leider.
63,3% aller Täter haben die türkische Staatsbürgerschaft in Deutschland. Diverse arabische Länder folgen mit 14,2%. Das ehemalige Jugoslawien liegt mit 7,5% auf dem dritten Platz. Täter mit deutschem Pass mit 9,2% auf dem vierten. Und Pakistan und Afghanistan teilen sich mit 5,8% dann quasi den Schlusspunkt.
Auf dem vierten Platz sind Menschen, also Bürger mit deutscher Herkunft.
Mit deutschem Pass zumindest.
Ja. Mit deutschem Pass, okay. Ja, ganz spannend. Ich sag mal, diese Verteilung finde ich so ein bisschen, wie soll man sagen, nichtssagend bis vorhersehbar. Denn wenn man mal überlegt, wie so der Migrationsanteil in Deutschland aussieht, dann ist das, glaube ich, sage ich mal, relativ leicht zu verknüpfen, warum jetzt ausgerechnet Staatsbürger mit türkischer Herkunft dann prozentual am meisten vorkommen.
Der dürfte hier relativ genau gespiegelt sein, dieser jeweilige Migrationsanteil, das denke ich auch, ja.
So, spannend dahingehend, aber viel schon eher. Also ich will damit natürlich nicht sagen, dass automatisch ein Migrationshintergrund vorausgehen muss. Das wäre total Blödsinn, da möchte ich auch auf jeden Fall nicht falsch verstanden werden. Spannend finde ich daher eben den Platz 4 mit den deutschen Staatsbürgern, die offensichtlich auch Anteil dieser Zahl haben, also dieser 7 bis 10 Fälle pro Jahr.
Ja, durchaus. Ja. Überraschend vielleicht folgendes: rund 43% aller getöteten Personen sind Männer. Das ist ja auch immer so ein Ding. Also man rechnet dem Ehrenmord ja im Prinzip immer das weibliche Opfer zu und das wird im heutigen Fall auch so sein. Dass der jetzt nicht nur unter diese Ehrenmord-Kategorisierung fällt, da sind wir so im Bereich Femizid, Ehrenmord, Beziehungstat und so weiter und so weiter. Aber wenn wir jetzt von reinen Ehrenmorden sprechen, 43% aller Getöteten sind Männer. Das können dann Männer sein, die sich der Homosexualität outen oder halt auch eben Nebenbuhler, Leute, die vielleicht irgendwie Geliebte sind oder so. 7% der Opfer sind minderjährig. Das gilt auch noch kurz irgendwie festzuhalten. Das ist so eine kurze Studie vom BKA, wie gesagt. Interessanterweise, was sich nicht widerspiegelt in dieser, in diesen Zahlen, in diesen Statistiken, dass ich Berichte gelesen habe, wonach der Ehrenmord an sich besonders verankert ist in Syrien. Mhm. Und tatsächlich ist der Täter, von dem wir heute sprechen, Syrer, 2000 in Aleppo geboren und dann 2016 im Zuge dieser Flüchtlingswelle 2015/16 eben nach Deutschland gekommen. Wir erinnern uns kurz zurück, da herrschte quasi Ausnahmezustand in Europa. Ja, Krieg im Nahen Osten, der arabische Frühling hatte verschiedene bewaffnete Konflikte ausgelöst. Viele Leute haben ihre Heimat verloren, sind auf der Suche nach Sicherheit und einem besseren Leben eben nach Europa geflohen und diverse europäische Länder haben ja ihre Grenzen verschlossen, haben nicht vorgehabt, da irgendwie großartig zu helfen und Deutschland hat ja das getan, was in der sozialen Verantwortung steht tatsächlich und eben den Menschen unbürokratisch und schnell Schutz geboten. Das hat damals natürlich für die ein oder andere Kontroverse gesorgt, das ist auch durchaus nachvollziehbar. Ich fand auch die Art und Weise, also dass man die Menschen aufgenommen hat, ohne großartig Fragen zu stellen, fand ich richtig. Ich fand nur die Kommunikation und das Handling nach außen, wie man das alles verkauft und gemanagt hat, relativ katastrophal. Aber das Ganze war eher ja so eine EU-Krise als eine deutsche Krise. Ne? Weil die EU insgesamt der Verantwortung nicht nachgekommen ist, musste Deutschland eben besonders in die Bresche springen.
Und in dem Kontext nicht zu vergessen, die Raute haltende Ex-Kanzlerin Merkel mit dem Zitat, wir schaffen das. Etwas, was uns bis heute hin begleitet. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Diese Entscheidungen, die damals getroffen wurden, werden heute wieder diskutiert, insbesondere im Rahmen der letzten Bundestagswahlen.
Ja, richtig. Die haben eine Vielzahl von Entwicklungen nach sich geführt. Eben ja, das Erstarken von rechtspopulistischen oder konservativ-populistischen Parteien und auch eben so ein starkes Hinterfragen der Asylpolitik. Und wir schaffen das, war natürlich irgendwo richtig, aber irgendwo auch falsch, denn es gab wenig Konzepte, die vorgegeben wurden zur Integration der Menschen, die da gekommen sind. Natürlich ist es für den Sicherheitsapparat eine absolute Katastrophe, wenn über 1 Million Menschen kommen, wo bei vielen einfach die Identität auch nicht feststeht, ne? Und was man einfach auch ganz, ganz klar hätte vermitteln müssen im Zuge von wir schaffen das, hätte man ehrlich kommunizieren müssen, okay, hört zu, hier kommen 1,5 bis 2 Millionen Menschen. Uns ist klar, nicht alle davon sind gute Menschen. Ja, aber wir tun unser Bestes, irgendwie die kommen, die möchten, zu integrieren und die eben Böses im Schilde führen, dann entsprechend zu erfassen. So, und das ist halt gescheitert und das hat eben viele Menschen unzufrieden gemacht. Aber das ist jetzt eine sehr, sehr lange Präambel zu diesem Fall, über den wir heute sprechen.
Ein unfassbar komplexes Thema. Wirklich komplex. Man könnte jetzt weiter ausholen und über den IS sprechen und so weiter und so fort. Denn all das spielt in dem Kontext eine Rolle. Aber ich glaube, dafür sind wir heute nicht hier.
Nee, dafür sind wir heute nicht da. Wir betrachten, wie gesagt, Omar A., 2000 in Aleppo geboren und dann eben 2016 als 16-Jähriger hier in Deutschland gelandet im Zuge dieser Flüchtlingsbewegungen. Und ja, der scheint so ein bisschen, es gibt relativ wenig Informationen zu ihm, der scheint aber auf jeden Fall eher zu der Sorte von Leuten zu gehören, die, naja, entweder extremes Pech hatten bei ihren Integrationsversuchen oder denen nicht sonderlich viel an einer funktionierenden Integration lag, denn Integration ist eben keine Einbahnstraße, die muss von beiden Seiten auch irgendwie gewollt und proaktiv angestrebt werden. Und so fällt er relativ schnell mit verschiedenen kleinen Delikten auf, also sammelt relativ viele Vorstrafen. Da geht es um leichte Sachen wie Ehrenverletzungsdelikte, das ist sowas wie üble Nachrede, unwahre Tatsachenbehauptung, keine Ahnung, da hat er vielleicht über irgendwen irgendwelchen Unsinn geredet. Es geht aber auch um Diebstähle und Körperverletzungen, also er ist auf jeden Fall relativ schnell in einem Milieu, wo er auffällig wird, wo er Polizei bekannt ist und wo ihm offensichtlich jetzt erstmal augenscheinlich wenig daran gelegen ist, ja, wie soll ich sagen, ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft zu sein.
Verstehe. Finde ich krass, ne? Also wenn man mal überlegt, aus welcher Situation Menschen kommen und welche Möglichkeiten sie dann bekommen könnten, im Sinne einfach nur eines Lebens im Frieden, dass man dann halt direkt in so eine kriminelle, auf so eine kriminelle Bahn gerät, das finde ich schon so ein bisschen, ja, spannend auf jeden Fall.
Ja, gut, da spielen natürlich möglicherweise tausend Dinge eine Rolle, die wir nicht einschätzen können. Also
auf jeden
Traumatisierung
Fall.
Kann immer irgendwo eine Rolle spielen. Wie gesagt, der war zu dem Zeitpunkt, als er gekommen ist, 16. Wer weiß, was er da im Bürgerkrieg erlebt hat. Und das ist ja unmöglich aufzuarbeiten. Diese Masse von Menschen, die gekommen sind und die eigentlich zum Großteil wahrscheinlich wirklich Therapie gebraucht hätten, oder zumindest eine Evaluierung, ob sie eine Therapie brauchen würden, das ist ja systematisch überhaupt nicht leistbar. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Natürlich kann auch eine Rolle spielen. Ich weiß nicht, wie gesagt, wie engagiert er war. Ich kenne durchaus auch Menschen, die am Anfang sehr, sehr motiviert waren und sehr, sehr stark darauf gedrängt haben, sich zu integrieren und irgendwie schnell arbeiten und loslegen wollten und dann in dieser Mühle des Asylverfahrens, die auch sehr langsam malt, ne?
Ja,
dann einfach sehr, sehr frustriert waren und dann auch irgendwann angefangen haben, vielleicht so ein bisschen auf die schiefe Bahn zu gehen, weil sie gesagt haben, ich habe ja hier auch keine andere Möglichkeit. Das ist teilweise auch die Wahrheit. Nicht immer, aber teilweise. Ne?
Ja, auf alle Fälle. Also das Wort Mühle hatte ich jetzt gerade auch im Kopf, deswegen bin ich gerade versehentlich so ein bisschen ins Wort gefallen. Sorry. Ich denke nämlich auch, dass das diese Mühle der Bürokratie, mit der man plötzlich konfrontiert wird, kann einfach auch zur Resignation führen. Und in dem Moment möglicherweise auch zu Verdruss und vielleicht auch einer Unzufriedenheit mit dem Leben. Das kann ich total nachvollziehen. Insbesondere deswegen, weil man dabei ja nicht vergessen darf, dass Menschen dauerhaft auch Begegnungen haben mit anderen Menschen, denen es gut geht. Ne? Also ich glaube, dass dieser Punkt des Vergleichs einfach auch nochmal eine große Rolle spielt.
Ja, sicherlich. Ich glaube auch, dass teilweise ganz, ganz falsche Vorstellungen vorherrschen, wie das Leben hier sein wird. Also ich habe das teilweise in Afrika erlebt. Subsahara-Afrika ist jetzt was anderes als Nordafrika oder der Nahe Osten. Wenn man da mit den Menschen gesprochen hat über die Lebenswirklichkeit hier, dann hat man schnell gemerkt, dass da einfach ein sehr, sehr nicht zutreffendes, märchenhaftes Bild von dem Leben in Deutschland herrschte. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen Flüchtlingen auch eine Rolle spielt, dass vielen auch dann vielleicht gar nicht klar ist, dass beispielsweise sowas wie Erwerb der Sprache wirklich eine große Rolle spielt, ne? Oder wie stark die kulturellen Unterschiede tatsächlich sind. Ich glaube, vielen fällt es auch einfach schwer, dann die Lebensrealitäten hier wahrzunehmen. Ich habe da ein super interessantes Interview gesehen mit Joe Rogan, den ich so ein bisschen kritisch sehe, mit Ghad Saad. Das ist ein libanesischer Professor, der in Kanada lehrt. Und der hat was ganz Interessantes gesagt. Der sagt, man muss sich vorstellen, viele Flüchtlinge kommen aus Gesellschaften, wo sie mit ihrer Religion und ihrem kulturellen Hintergrund die absolute Mehrheit bilden. Also wo sie auch, warum auch immer sie flüchten, aber sie sind dem Islam zugehörig und aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Islam und zu der Kultur gehören sie zu 99%igen Mehrheit des Landes. Und sie haben nie gelernt, mit vielen anderen Parteien koexistieren zu müssen und irgendwie eine gewisse Toleranz zu entwickeln. Und dann kommen sie hier hin und sind in einer ganz, ganz anderen Realität und sind auf einmal die Minderheit. Und das fällt vielen auch wiederum schwer, sich in dieser Rolle dann zurechtzufinden.
Auf alle Fälle ist das ein Punkt. Deswegen ist, denke ich, Dreh- und Angelpunkt natürlich auch immer die Frage der gelungenen Integration beziehungsweise der Möglichkeiten einer gelungenen Integration. Denn so ein Culture Clash ist im Prinzip vorprogrammiert.
Der ist unausweichlich.
Der ist unausweichlich. Also man hat hier infrastrukturelle Punkte, die eben mit diesen kulturellen Dingen kollidieren. Und da ist fast schon, wenn man sich mal diese Komplexität vorstellt, ist es schon fast ein riesiger Zufall, dass es überhaupt gelingen kann in den meisten Fällen.
Aber deswegen sage ich ja, das ist keine Einbahnstraße. Derjenige, der kommt, muss einen gewissen Willen dazu auch mitbringen, diese Integration auch seinerseits mitzutragen. Und dann nur dann kann das funktionieren. Ich weiß nicht, wie gesagt, wie konkret das jetzt in diesem Fall sein Verschulden war, dass es offensichtlich nicht stattgefunden hat, ob es da irgendwelche anderen Faktoren gab, über die wir nicht sprechen können. Fakt ist auf jeden Fall, es scheint nicht sonderlich gut funktioniert zu haben.
Ja.
Am 14. August 2023 macht ein Bauer im Landkreis Kleve eine schreckliche Entdeckung. Er findet auf einem Feldweg eine tote junge Frau, die Polizei wird verständigt, eine Hundertschaft sucht diese Gegend ab und schnell stellt sich heraus, dass diese Frau, diese junge Frau, in ihrer Heimatstadt vermisst gemeldet worden war, im etwas entfernten Siegen bzw. Dreist-Tiefenbach. Die Tote wird als Carina K. identifiziert und wie gesagt, die ist seit kurzer Zeit verschwunden. Verschwunden auch ihre beiden Kinder, 1 und 4 Jahre, und der Verdacht fällt relativ schnell auf ihren Lebensgefährten und Freund, eben den jungen Mann, von dem wir gerade gesprochen haben, Omar A. Der hatte diese junge Frau im Laufe der Zeit irgendwann kennengelernt, die haben eine Beziehung gestartet, die haben 2 Kinder bekommen, 2023, wie gesagt, 4 und 1 Jahr, aber ja. Diese Beziehung war immer geprägt von, naja, Konflikt und Missverständnis. Also er hatte, obwohl er vor diesem radikal-muslimischen Umbruch geflohen ist, also vor dem IS, vor der Aussicht auf ein Kalifat in Syrien geflohen ist, hatte er doch scheinbar sehr, sehr konservative Vorstellungen und denen wollte sich seine Partnerin nicht unterordnen. Die junge Frau ist ja mit einer gewissen Freiheit und Westlichkeit eben aufgewachsen. Junge Frau mit russischen Wurzeln, aber eben ja hier sozialisiert, vollkommen im Leben stehend und eben nicht bereit gewesen, auf ihre Freiheiten zu verzichten. Wahrscheinlich hat sie es dann hier und da ihm zuliebe so ein bisschen getan, aber eben nicht so, dass es nicht immer wieder zu Stress geführt hätte.
Ja.
Ich möchte ganz kurz anmerken, dass ich gelernt habe aus dem Fall El Medina und ich habe in diesem Fall die Schwester der Toten um Erlaubnis gebeten, über diesen Fall sprechen zu dürfen. Das nur kurz so vorangeschickt, falls da jetzt irgendwie jemand denkt, okay, das ist noch sehr nah dran und es gibt Hinterbliebene und es gibt auch irgendwie Familie, die auch vor Gericht als Nebenkläger gekämpft hat, zu Transparenzzwecken. Ich habe die angeschrieben, ich habe nachgefragt und weil sie auch anderen Formaten Interviews gegeben hat, hatte ich daraus abgeleitet, dass ihr durchaus daran gelegen ist, dass die Geschichte erzählt wird und sie hat das dann auch uns eingeräumt, das zu tun, ja.
Vielen Dank, dass du dir im Voraus die Freigabe hast geben lassen. Ich denke auch, dass es ein wichtiger Punkt ist. Und wie du schon gesagt hast, haben wir ja mit dem Fall El Medina schon mal die Situation gehabt, dass dann Angehörige uns plötzlich gehört haben. Und wie es weitergeht oder ging, wisst ihr ja aus den bekannten Folgen mit uns.
Ja, tatsächlich hätte ich auch hier die Schwester gerne eingeladen zum Gespräch und ihre Sicht der Dinge gehört. Hatte ich auch geschrieben, ich glaube, wir haben da so ein bisschen aneinander vorbei kommuniziert oder sie hat das bewusst übergangen. Ich wollte dann nicht nachbohren und habe dann gedacht, ich lasse sie in Ruhe und mache das dann einfach so unter uns. Ja.
Okay.
Ja, direkt bei der Auffindesituation dieser Leiche im Kreis Kleve, wie gesagt, wird auch deutlich, dass da ein Gewaltverbrechen stattgefunden hat. Also das ist der Tatort und eben leider auch der Zustand der toten junge Frau, 23 zum damaligen Zeitpunkt, lässt da leider keine Interpretationsspielräume zu.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das damals in der Berichterstattung so ein bisschen miterlebt hast oder mitgelesen hast, aber ja.
Also ich weiß, was passiert ist. Dieser Fall ist mir nicht komplett unbekannt diesmal.
Ja, was passiert ist, wissen wahrscheinlich einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die aus dem Gebiet Siegen eben stammen, die jetzt einfach nur den Podcast hören und keinen Siegerlandbezug haben, werden ihn nicht kennen. Ich weiß nicht, wie groß er so in den Medien war, aber meinem Gefühl nach eher nicht so. Deswegen jetzt alles nach und nach. Also wie gesagt, diese Beziehung stand von vornherein wohl unter so einem etwas problematischen Stern. Also es war wohl zu verzeichnen, dass die Lebensfreude der jungen Frau so ein bisschen abgenommen hat, dass da so eine gewisse Kontrolle stattgefunden hat. Und soweit ich das entnehmen konnte, das ist aber jetzt nur so eine Information, die ich mal irgendwie am Rande entnommen habe, die Familie, also ihre Familie auch jetzt nicht sonderlich zufrieden war mit der Wahl des Partners, weil man eben da schon so einen gewissen Konflikt einfach früh bemerkt hat und auch davon ausgegangen ist, dass der sich verschärfen würde im Laufe der Zeit.
Ja.
Dann kamen die Kinder und mit den Kindern natürlich auch eine gewisse Festigung der Beziehung, also man kann jetzt nicht mehr einfach so voneinander lassen, wie man das vielleicht ohne Kinder könnte, man ist auf einmal verbunden, ne? Und er hatte dann wohl auch ein relativ konservatives Familienbild entwickelt und sich das dann auch wirklich vorgestellt, dass sie ja jetzt einfach so in der Mutterrolle aufgehen könnte und er weiterhin quasi Freiheiten ausleben, die er auch vorher hatte.
Das heißt jetzt was genau?
Ja, das heißt, dass er wohl auch immer wieder so, ja, wie soll ich sagen, dem Flirt mit anderen Frauen nicht abgeneigt war. Allerdings seiner Partnerin gegenüber diese Freiheit nicht eingeräumt hat. Also sehr, sehr kontrollig war und auch sehr eifersüchtig. Da auch, ja, wenn man manchen Medien glauben kann, auch immer wieder zur Gewalt geneigt hat, wenn er der Meinung war, es sei da irgendwas passiert, was seine Ehre irgendwie beschmutzt. Also seine Freundin hat geflirtet oder vielleicht hat sie Kontakt mit irgendwem. Es gab immer wieder auch handgreifliche Auseinandersetzungen seinerseits, wohingegen er selber es damit der Treue wohl nicht ganz so genau genommen hat.
Jetzt bin ich ja der Meinung, dass man nicht unbedingt sagen kann, Auge um Auge, Zahn um Zahn, was jetzt Fremdgehen betrifft. Ne? Also ich denke halt, grundsätzlich sollte sowas einfach gar nicht passieren. Und von daher sind das für mich auch zwei verschiedene Themen tatsächlich. Wenn man sich jetzt hier überlegt, keine Ahnung, wenn sie es sozusagen als Retourkutsche selbst versucht hat, dann finde ich es grundsätzlich auch nicht in Ordnung, das möchte ich damit sagen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass dieses Machtgehabe, dieses männliche Machtgehabe und dieses vermeintliche Freisein als Vorrecht des Mannes oder sowas zu betrachten, das finde ich natürlich auch gänzlich falsch.
Ich glaube einfach, ich weiß gar nicht, ob sie irgendwie sich was hat zu Schulden kommen lassen. Ich glaube, dass Menschen, die dazu neigen, solche Dinge zu tun und es mit der Treue nicht ganz so ernst nehmen, so wie er, dass die auch zu einer gewissen Eifersucht häufig neigen, weil die ihr Verhalten automatisch auf den Partner projizieren. Und wie auch immer, ich finde es tatsächlich, du hast gesagt, Fremdgehen sollte nicht vorkommen, sollte es in einer gesunden Beziehung auch nicht. Und wenn jemand für sich irgendwie mehr Freiheiten einfordert und da eine offene Beziehung haben möchte oder polyamorös leben möchte, dann sollte dieses Recht eben verdammt nochmal auch dem Partner zugestanden werden. Ja, dann kann man das irgendwie ausdiskutieren, ob man das möchte oder nicht, und dann gleiches Recht für beide und man ist glücklich und zufrieden, aber dieses ich mache, was ich möchte und du bist am Herd und passt auf die Kinder auf, das ist halt ganz großer Bullshit.
Das geht gar nicht, ne? Nee, ich gebe dir da recht. Was ich viel eher meinte, ist, es muss ja nicht zwangsläufig, sowas kannst du schlecht auf eine Waagschale legen, ne? Man kann ja nicht sagen, okay, ich möchte das auf der einen Seite und jetzt hast du das auch zu wollen. Es kann ja einfach sein, dass die Partnerin oder der Partner, die oder der eben nicht fremdgegangen ist, einfach sagt, okay, ist nicht meins, will ich gar nicht. Also ich finde, das kann man nicht irgendwie sagen, da kann man nicht sagen, okay, keine Ahnung, jetzt darfst du auch mal.
Ja, ja. Ne?
Also vielleicht möchte die Person das ja gar nicht.
Ja,
so, das ist so der Punkt. Das ist dieses Aufwiegen, was ich irgendwie auch nicht richtig finde.
Wie auch immer, im Laufe der Zeit heiraten die beiden islamisch. Also da gibt es dann so eine Zeremonie mit einem Hodja, der dann quasi die Ehe beschließt. Das sind natürlich so Konstrukte, die vor dem deutschen Recht nicht angesehen werden als bindend. Also man ist dann im Rahmen der religiösen Würde quasi verheiratet, für das religiöse Recht, aber das ist jetzt kein behördlich bindendes Konstrukt in Deutschland.
Ja, verstehe.
Damit einhergehend fordert er allerdings jetzt mehr Rechte für sich ein, Omar A. Er bringt eine Geliebte mit nach Hause, stellt die quasi auch seiner Partnerin vor und erwartet, dass diese toleriert wird, denn er sagt, er hat ja auch das Recht aus dem Islam, er leitet das ab, er hat das Recht, mehrere Frauen zu haben, und er fordert jetzt, dass Karina diese zweite Partnerin akzeptiert. Ich weiß nicht, ob er den Koran ausreichend gelesen hat, denn das mit der Vielweiberei bzw. mehreren Ehefrauen, das ist da auch an relativ genaue Vorgaben gebunden, und ich glaube nicht, dass er die erfüllt hat. Deswegen hat er sich da so ein bisschen die Cherries gepickt, nehme ich an.
Ja, also ich kenne mich damit gar nicht aus. Ich habe den Koran nicht gelesen und habe auch einfach gar keine Ahnung vom Islam. Aber mal so rein menschlich gesehen, kann ich das halt gar nicht nachvollziehen.
Ja, also der Koran räumt Gläubigen durchaus die Chance ein, bis zu 4 Frauen zu heiraten. Allerdings gibt es da, wie gesagt, zentrale Bedingungen. Das ist an einmal die materielle Potenz des Mannes geknüpft. Also der muss allen 4 den gleichen Unterhalt, die gleichen Wohnverhältnisse, Geschenke und Zuwendungen bieten können. Also der muss für alle sorgen können. Und da beißt sich die Katze ja schon in den Schwanz bei unserem guten Mann hier. Der ist ja, wie gesagt, nicht integriert, geht keine Arbeit nach. Wo soll das herkommen?
Das hast du eben so ein bisschen übersprungen. Also er geht keine Arbeit nach, bedeutet, er ist arbeitslos, arbeitssuchend oder darf vielleicht gar nicht arbeiten in seiner Situation.
Genau,
oder
was das genau? Weiß ich nicht. Ja, okay. Also da, wie genau, aber er ist auf jeden Fall arbeitslos. Also kann diese eine zentrale Bedingung zur Mehrehe schon mal gar nicht tragen. Ja, dann gibt es irgendwie noch so ein den Unterpunkt, da sind Gelehrte sich nicht sicher, also dass diese Gerechtigkeit sich nicht nur auf materielle Aspekte bezieht, sondern auch auf emotionale Gleichheit, also dass man die Frau nicht nur materiell gleich behandeln muss, sondern dass auch eine emotionale Gleichheit angestrebt wird, das ist natürlich wahrscheinlich sehr schwer umsetzbar. Man kann seine Gefühle nicht beeinflussen und ob man jetzt eine Person etwas mehr liebt als eine andere, das ist nicht steuerbar. Ja. Aber diese finanzielle Leistungsfähigkeit jeder Ehefrau gegenüber, die ist eben der ganz zentrale Punkt und allein deswegen, wie gesagt, seine Argumentation eigentlich nicht haltbar. Aber er erwartet eben, dass Carina jetzt diese Frau, die er mit nach Hause bringt und vorstellt, als neue Partnerin, gleichgestellte Partnerin akzeptiert. Da eskaliert dann natürlich so der Streit. Also da gibt es dann immer häufiger Probleme, denn sie ist ja einfach die Mutter seiner zwei Kinder und sie hat einfach nicht vor, da eine zweite Frau neben sich zu dulden. Ne?
Komplett verständlich.
Absolut verständlich, ja. Ich weiß nicht, wie das dann da im Familienkreis gesehen wurde. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass ich aus verschiedenen Presseberichten den Eindruck gewonnen habe, dass ihre Familie ja nicht sehr begeistert war von ihrer Partnerwahl, weil es eben Konflikte gab. Ich denke, spätestens dort dürfte dann auch da die Akzeptanz futsch gewesen sein.
Naja, also ich denke die ganze Zeit an diesen Film Nicht ohne meine Tochter, bei dem der Protagonist auch irgendwann einen Sinneswandel durchlebt hat, bei dem Heimatbesuch der Familie. Und ist ein Klassiker, du kennst sie mit Sicherheit, vielleicht nicht alle unserer Hörer. Ist auf jeden Fall lohnenswert, da mal reinzuschauen oder auch das Buch zu lesen. Was ich nicht getan habe. Ich kenne nur
den Film. Absoluter Bestseller damals.
Ja. Was mich jedenfalls interessiert, ist so der Punkt, was war von vornherein klar und was ist plötzlich passiert? Also welche Bombe ist sozusagen geplatzt, als es dann wirklich zu dieser Eheschließung kam? Wenn sie vorher doch ein glückliches Paar gewesen sind und sie irgendwie auch mal wahrscheinlich Zeiten der Liebe durchlebt haben, da frage ich mich, okay, im Zuge der Gespräche über die Zukunft, über die gemeinsame Zukunft, auch dabei, als die Kinder auf die Welt gekommen sind, muss man sich auch durchaus fragen, okay, worüber haben sie gesprochen? Wie haben sie sich die gemeinsame Zukunft ausgemalt? Wie transparent und offen und vielleicht auch ehrlich waren solche Gespräche?
Das ist ja genau die Frage. Vielleicht waren die eben zumindest seinerseits nicht sonderlich transparent. Es wird aber auch berichtet von einzelnen Quellen, von Leuten, die ihn jetzt besser kannten, dass er sich im Laufe dieser Zeit auch immer mehr in so eine Religiosität reingesteigert hat. Also eine etwas konservativere Auslegung und vielleicht sind da bestimmte Spinnereien auch erst in seinem Kopf mit der Zeit entstanden. Also du hast ja ein Bild von ihm vom Prozess.
Ja.
Und da sehen wir einen Mann vor uns mit einem tätowierten linken Arm. Und wenn er immer schon streng gläubiger Muslim gewesen wäre, hätte er allein das ja schon nicht machen dürfen. Also
das war mein erster Gedanke, genau.
Ich weiß nicht, ob das allgemein so ist, aber mir wurde mehrfach von Muslimen, von denen ich weiß, dass sie den Glauben sehr ernst nehmen, gesagt, dass das eigentlich ein No-Go ist, weil der Körper eben nur geliehen ist von Allah und man ihn dann quasi unversehrt zurückgeben muss und solche Dinge einfach ja haram sind. Deswegen, gut, es mag sein, dass andere Strömungen das anders auslegen, aber ich denke, das passt in meiner Welt so zu diesen Informationen, die ich habe, dass er sich im Laufe der Zeit immer weiter Religiöses gesteigert hat.
Vermutlich, ja. Es schreit danach. Ich kenne das auch so, beziehungsweise habe ich auch eben genauso davon gehört, wie du es gerade beschrieben hast. Von daher denke ich auch, dass es mal irgendwann eine Transformation gab.
Ja. Es gibt dann auch so eine On-Off-Zeit. Also die beiden sind immer wieder getrennt. Er droht auch mit Gewalt. Es gibt Gewalt in der Beziehung. Er spricht auch Bekannten gegenüber davon, dass er sie töten möchte. Also er spricht Mordgedanken aus, aber das nimmt halt keiner so richtig ernst. Es gibt eine Gefährdeansprache der Polizei und es gibt auch einen Besuch der Polizei bei der Partnerin, die alle...
Was heißt jetzt Gefährdeansprache der Polizei?
Gefährdeansprache ist einfach, wenn es häufiger zu Gewalt kommt oder man das Gefühl hat, jemand hat jemandem was angedroht oder da könnte es bald knallen, dann erscheint die Polizei bei dieser Person, sagt, dass man das Geschehen auf dem Schirm hat und dass man ihr stark rät, davon Abstand zu nehmen.
Ah, ist klar. Also die Ansprache ist sozusagen seitens der Polizei.
Genau, ja. Okay. Es gab wohl auch ein Gespräch mit ihr, habe ich zumindest der Bild-Zeitung entnommen. Da bin ich jetzt so ein bisschen vorsichtig, weil ich das sonst nirgendwo gelesen habe, dass die Polizei mit ihr sprechen wollte und dass sie im Zuge dieses Gesprächs geäußert hat, dass man getrennt sei und dass keine Gefahr von ihm ausging. Also es scheint so eine Zeit der Beziehungspause zumindest gegeben zu haben, kurz vor dem Mord. Allerdings hat man sich dann im August offensichtlich darauf verständigt, einen gemeinsamen Familienurlaub zu machen in Holland. Man hat einen BMW geliehen und einen Bekannten organisiert, der diese Fahrt auf sich nehmen sollte, der halt das Pärchen und die beiden Kinder dann quasi von Dreistiefenbach nach Holland fahren sollte und auch wieder abholen sollte. Die hatten...
Warum? Der Bekannte hatten die beiden keinen Führerschein?
Offensichtlich nicht. Also man hat da irgendwie einen Bekannten quasi gemietet, dem 100 Euro versprochen für diese Fahrleistung und ja, wollte dann irgendwie eine schöne, gemütliche Zeit in Holland einfach verleben.
Ja.
Da hat es dann allerdings auch häufiger gekriselt und auf der Rückfahrt aus Holland ist es dann total eskaliert. Es ging dann wiederum darum, dass Omar eben eingefordert hat, dass seine zweite Freundin akzeptiert werden soll, dass er durchaus sich auch vorstellen kann, noch mehr Frauen zu haben. Und Carina antwortet jetzt trotzig, dass sie ja dann getreu dem Motto gleiches Recht für alle sich durchaus auch noch einen weiteren Geliebten suchen könnte. Und das ist jetzt einfach zu viel für Omar. Der Platz, der beschimpft sie, der fordert jetzt diesen Bekannten auf, da so einen Waldweg entlang zu fahren, was wahrscheinlich auch eine relativ bedrohliche Situation ist. Ich weiß nicht, ob Carina das gemerkt hat, ob sie so im Streit sich reingesteigert hat und das gar nicht gemerkt hat, dass die Situation bedrohlich wird oder ob sie das wahrgenommen hat. Auf jeden Fall.
Wo sitzen die Kinder? Wo sitzt Omar? Wo sitzt Carina? Kannst du das ein bisschen näher beschreiben?
Sie sitzt hinten mit den Kindern auf den Rücksitzen und Omar ist Beifahrer quasi. Dann steigen die drei Erwachsenen aus. Die Kinder sitzen im Auto, sind aber wach. Es ist irgendwie so 4:30 morgens auf diesem Feldweg da im Landkreis Kleve. Die Erwachsenen rauchen eine Zigarette. Der Streit wird fortgeführt. Die Kinder dürften, ja, quasi gebannt auf ihren Sitzen gesessen haben. Gut, das einjährige Kind bekommt nichts mit, aber das vierjährige Kind ist da, ja, quasi in einem Alter, wo man alles mitbekommt.
Na klar.
Und der Streit geht jetzt so in dieser Dreiergruppe stehend weiter. Der Fahrer, der ist quasi so unbeteiligt dabei, aber kriegt das halt alles mit. Omar sagt jetzt, ja, wenn sie doch irgendwie sich sowieso auch anderen Männern zuwenden soll und will und jetzt irgendwie für sich auch andere Rechte einfordert, dann soll sie jetzt diesen Fahrer oral befriedigen, sofort an Ort und Stelle. Und sie geht offensichtlich auf die Knie. Ich weiß nicht, ob sie gezwungen wurde, ob da eine Streitsituation vorlag. Auf jeden Fall kommt sie dieser Aufforderung wohl insofern nach, als dass sie zumindest in die Position geht und in diesem Moment schlitzt er ihr quasi von hinten stehend den Hals auf, von linken zum rechten Ohr und sticht auf ihren Rücken ein.
Oh.
Und begründet das eben dann damit, dass er seine Ehre wiederherstellen musste. Er hat die dann als wiederhergestellt empfunden, wobei man natürlich sagen muss, ne, also das ist so diese typische, also er hat ja im Prinzip angefangen mit dieser Offenheit der Beziehung, indem er eine Geliebte ins Spiel gebracht hat. Ich glaube, ihrerseits war das mehr so Trotz, weißt du, so dieses, wenn du dir das Recht rausnimmst, dann mache ich das auch. Ich weiß gar nicht, ob sie das wirklich gewollt und gefordert hätte. Und er versteht das allerdings als Angriff auf seine Ehre. Ja, da sind wir wieder dabei, dass dieser Ehrbegriff sehr diffus und auch teilweise nicht nachvollziehbar definiert wird. Ja, jedenfalls findet sie da an diesen frühen Morgenstunden den Tod. Das vierjährige Kind wird später im Rahmen seiner Befragung aussagen, der Papa hat die Mama tot gemacht. Also das hat alles gesehen quasi. Die Leiche wird dann in ein Gebüsch gezogen und er ist dann jetzt quasi mit den Kindern erstmal auf der Flucht.
Schrecklich, einfach nur schrecklich.
Eine Zeitung will Beweise dafür gefunden haben, dass er die Kinder auch noch töten wollte. Der Artikel war aber hinter einer Paywall, den konnte ich nicht lesen. Ich habe das auch noch nirgendwo anders gehört. Ich glaube, das war so ein bisschen clickbaity. Also ich weiß es nicht.
Ja, ist möglich, ne? Also es ist total schrecklich. Was mich jetzt natürlich interessieren würde, also nee, anders erst zu deinem Punkt eben gerade, wo du sagtest, du weißt gar nicht, ob sie es wirklich wollte oder ob das nicht einfach nur so eine Art Versuch war, ihm irgendwie einen Spruch zu drücken oder sowas. Ja,
ihm das zu spiegeln.
So wie du es gerade beschrieben hast, klang das auch eher so nach so einer gewissen argumentativen Hilflosigkeit, woraus eben so eine Aussage entstanden sein könnte. Woher weiß man das denn alles? Hat das Omar vor Gericht erzählt oder dieser Freund von ihm?
Nee, das hat dieser Fahrer erzählt. Der war kein Freund von ihm, das war einfach der Freund eines Freundes quasi.
Das heißt, der wurde jetzt im Nachhinein auch nicht angeklagt oder wie ist das?
Nee, der stand tatsächlich in anderer Sache vor Gericht. Der hatte irgendwas mit Einschleusung von Migranten zu tun, aber der hatte mit dieser Sache, wegen dieser Sache stand er nicht vor Gericht, nein. Und okay. Ja, auf dessen Aussage und auf die Aussage hin von anderen Bekannten, Omar hat dann auch anderen Bekannten erzählt, dass er halt seine Ehre jetzt wiederhergestellt hat und hat auch Dinge gesagt, wie immer wenn er sie angesehen hat, zuvor schon hat er den Teufel in ihr gesehen und er musste sie töten, um den Teufel zu stoppen. Also er hat offensichtlich diese Freiheitswünsche ihrerseits als was Bedrohliches empfunden. Und ich glaube, wie du schon auch gesagt hast, dass dieser Konter, wenn du eine Geliebte hast, dann kann ich mir auch jemanden suchen, dass du hast das schön genannt, so ein bisschen, ja, so eine Unbeholfenheit im Diskussionsrahmen. Und das denke ich auch. Ich glaube, sie wollte einfach, dass er einfach mal kurz darüber nachdenkt, wie er sich damit fühlen würde, um vielleicht die Empathie aufzubringen, sich in sie zu versetzen. Aber das ist eben ihm nicht möglich gewesen, ne? Weil sein kulturelles Setup einfach so war, dass er das als sein Recht empfunden hat und er einfach nicht darüber nachgedacht hat, dass eine Frau ein denkendes und fühlendes Wesen ist, das vielleicht auch Dinge möchte oder die von solchen Sachen verletzt ist, ne? Gerade wenn sie eben die Mutter deiner Kinder auch ist. Das sollte ja eigentlich ein besonderes Band sein, das da gesponnen wird zwischen zwei Menschen. Ich weiß, das ist es nicht, das ist jetzt so ein bisschen romantisiert meinerseits, ne? Aber man erwartet eben nicht, dass dann der Mann um die Ecke kommt und sagt, ich brauche jetzt Frischfleisch.
Ja, also nee, überhaupt nicht. Und dafür gibt es auch einfach keine Rechtfertigung. Insbesondere nicht für so eine Aktion, also für so ein Handeln. Ich frage mich hier an dieser Stelle nur, ob das wirklich sein kulturelles Setup war, was er quasi mit nach Deutschland gebracht hat, ob das vielleicht noch, ob es da irgendwelche psychischen Dinge gibt, die quasi während der Flucht ausgelöst wurden, die dazu geführt haben, dass er, ja, sagen wir mal, sehr speziell war, oder ob das irgendwie im Zuge einer möglichen Radikalisierung stattgefunden hat in Deutschland, vielleicht sogar als Zeichen der Hilflosigkeit in Anbetracht seiner eigenen Situation.
Das sind Fragen, die wir letztlich wahrscheinlich nicht klären können. Fakt ist auf jeden Fall, dass er evaluiert wurde, natürlich auch von Gutachtern, weil seine Verteidigung natürlich darauf abgezielt hat, ihn als nicht verfahrenstauglich irgendwie einzustufen aufgrund seiner Traumata und seiner Kriegserfahrungen und so. Und er wurde aber als vollumfänglich tauglich eingestuft. Also ihm wurden da keinerlei psychischen Schäden attestiert oder was auch immer. Insofern bleiben dann nur das kulturelle Setup und eben die Radikalisierung oder einfach, dass er vielleicht ein ganz besonderes Arschloch war, das weiß man halt nicht, ne? Aber während der Flucht erlebte Dinge oder Traumata zählen hier auf jeden Fall nicht oder werden nicht geltend gelassen, sodass er dann...
Also vor Gericht zumindest,
ja,
nicht.
Sodass, ja, er dann eben auch lebenslange Strafe eben erhält.
Lebenslang gleich lebenslang, ja.
Ja, ja. Also er dürfte schlechte Chancen haben, irgendwie vorzeitig rauszukommen, denn er hat sich vor Gericht nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, hat da Scherze gemacht mit irgendwelchen Leuten, die seinetwegen im Gericht waren, ist auf die Sachen nicht eingegangen, hat einfach nur so eine höhnische Grundhaltung eingenommen und ja, wie gesagt, das Gericht auch scheinbar nicht sonderlich ernst genommen. Das ist ja dann auch bei so extrem religiös verbohrten Menschen auch oft so, dass sie dann das irdische Gericht eben nicht anerkennen und sagen, ja, was wollt ihr eigentlich, nur Gott kann mich richten, ne? Das ist wohl so eine Attitüde, die er auch so an den Tag gelegt hat.
Gemeinsam mit anderen, die dort anwesend waren, um ihn zu unterstützen.
Ja, also was? Er hat zumindest wohl zu denen hin so Sprüche und Witze gemacht, ob die jetzt darauf eingegangen sind oder das befeuert haben, das weiß ich nicht, da habe ich nichts von gehört, aber er hat wohl da immer wieder den Kontakt zum Publikum gesucht und ja, deutlich gemacht, dass er diese ganze Veranstaltung nicht sonderlich ernst nimmt. Und das sind natürlich keine guten Voraussetzungen für frühere Haftentlassungen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, dieses eine Bild, das man hier von ihm sieht, das zeigt einen sehr wütend aussehenden Mann. Das kann man nicht anders sagen. Der guckt starr in die Kamera, sozusagen blinzelt nicht eine Sekunde, ne? Auch wenn es ein statisches Bild ist. Ich meine, klar, er kann nicht blinzeln, aber trotzdem, hier sieht jemand sehr, sehr, sehr wütend aus.
Ja, sollte ja auch sein, wütend auf sich selber, dass er so ein Stück Dreck ist und sich seine Zukunft so verbaut hat und eine Frau getötet hat, die ihm Kinder geschenkt hat. Also
ja, und vor allem Kinder traumatisiert hat, das darf man nicht vergessen.
Das,
ne? Also wie
genau,
gesagt,
wir haben hier,
das vierjährige Kind, das alles miterlebt hat, vermutlich.
Genau, wir haben hier von seiner möglichen Traumatisierung gesprochen. Die seiner Kinder, die dürfte ziemlich real sein, ja, denn spätestens, wie gesagt, das vierjährige Kind ist alt genug, das wirklich einordnen zu bekommen, zu können und mit zu erleben. Und ich weiß nicht, so ein einjähriges Kind, ich weiß nicht, vieles vergräbt sich eben in unserem Unterbewusstsein in irgendwelchen Schubladen, die wir nicht bewusst öffnen können, aber ich kann mir vorstellen, dass auch da solche Dinge hängen bleiben.
Ja, also mal mindestens vielleicht die Reaktion des Geschwisterkindes, ne? Das ja vielleicht auch nicht ganz sprachlos daneben saß, sondern vielleicht auch irgendwas noch gerufen hat, versucht hat, die Sache zu vereiteln oder wie auch immer.
Ja, also eine durch und durch schlimme Geschichte tatsächlich.
Total schrecklich.
Ich stell mir das auch für die Hinterbliebenen vor, also die Eltern und auch die Schwester des Opfers, die dann da natürlich auch vor Gericht waren und irgendwie möchten, dass Gerechtigkeit widerfährt und dass dieser Mensch bestraft wird und dann auch zu sehen, dass er da eine gute Zeit hat und sich irgendwie aufführt wie Don Corleone und diese ganze Geschichte offensichtlich nicht sonderlich ernst nimmt, keine Reue zeigt, das muss für die ja auch nochmal so ein nachträglicher Schlag ins Gesicht gewesen sein und da geht dann tatsächlich auch so meine Anteilnahme irgendwie raus, weil ich glaube, dass das nochmal so eine nachträgliche Schändung irgendwo bedeutet.
Die fehlende Einsicht, sich darüber hinwegsetzen, die gesamte Situation als nicht ernst zu begreifen und sich darüber auch lächerlich zu machen und all das, das ist, glaube ich, ganz, ganz schlimm für die Angehörigen.
Ja, das denke ich auch. Naja, wir sind quasi am Ende des Falls. Ich habe mit einer weit umschweifenden Einleitung angefangen, deswegen ist die Zeit verflogen nach meinem Intro zu Ehrenmorden und dieser BKA-Studie und so weiter und so weiter. Ich hätte da noch viel, viel weiter drauf eingehen können und eigentlich auch wollen, aber das gibt die Zeit leider nicht her hier im Radioformat. Tja, der Fall, eben ein kleiner Fall in Anführungsstrichen, aber einer, der eben große, große Konsequenzen mit sich gezogen hat für sehr viele Menschen und eben einer jungen Frau das Leben gekostet hat in sehr jungen Jahren, Kinder traumatisiert, eine Familie zerrissen, einer der schlimmsten Fälle unserer Heimatgeschichte, so in den letzten Jahren auf jeden Fall.
Ganz, ganz schrecklich, wirklich ein ganz, ganz schlimmer Fall, ein Fall, der Wellen schlägt und ein Fall, der auch leider einen doch negativen und schlechten Schatten auf andere Einwanderer wirft. Das darf man nicht vergessen.
Ja, es sind diese...
Das finde ich halt auch so dramatisch daran.
Ja, es sind diese Fälle, die dann immer wieder instrumentalisiert und herausgekramt werden, wenn da diese Debatte angestoßen wird, ne, und die dann immer wieder und immer wieder durchgekaut werden. Aber man kann es den Menschen natürlich auch irgendwo nicht verdenken. Das sind Fälle, die emotionalisieren, ne, und die natürlich auch solche Fragen aufkommen lassen und gewisse Ängste auch einfach schüren und befeuern. Und da sind wir dann wieder da, wo wir am Anfang waren, wenn die Politik keine konkreten Antworten liefert und keine Konzepte, sondern nur ein wir schaffen das, dann ist das eben für viele Menschen kein ausreichendes Konzept, um ihnen die Ängste zu nehmen. Aber wie gesagt, das würde jetzt zu weit führen, das auszudiskutieren.
Die eigentliche Frage wäre ja eigentlich, kann man das schaffen?
Ich denke schon. Aber wie gesagt, das ist ein Thema für einen anderen Tag und ein anderes Format und wir sind hier für heute am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und danke, dass du wieder mal so ein unfassbar guter Gesprächspartner warst.
Ich habe zu danken und euch da draußen auch vielen Dank. Macht's gut und passt auf euch auf.
Passt auf euch auf. Tschüss.